Kapitel 8. Die Verteidigung der Rolle oder wann Ungehorsam zum Job gehört. Nebel in Smolensk. Nicht nur in Bussen, sondern erst recht in Flugzeugen können Cockpits zu dramatischen Orten werden. Das war auch 2008 so, als eine Maschine mit dem polnischen Präsidenten Kaczynski an Bord unterwegs war. Kurz vor dem Abflug und dann noch einmal während des Flugs verlangte er vom Piloten, an einen ganz anderen Ort zu fliegen als geplant. Für das neue Ziel gab es aber weder einen Flugplan noch Flugkarten und darum weigerte sich der Kapitän der Maschine. Aus Sicherheitsgründen war er nicht bereit, das Ziel anzusteuern, das dem Präsidenten so kurzfristig in den Sinn gekommen war. Auch einem hochrangigen Kommandeur der polnischen Luftwaffe, der ihm die Flugänderung ebenfalls befohlen hatte, gehorchte er nicht. Zwar brachte er das Flugzeug sicher zu Boden, aber von da an wollte der polnische Präsident nie mehr mit ihm fliegen, strengte ein Strafverfahren gegen ihn an, was später eingestellt wurde, und machte ihm das Leben schwer. An Bord dieser Maschine waren auch ein erster Offizier und ein Navigator, die das alles aus nächster Nähe mitbekommen hatten. 2 Jahre später startete wieder eine Maschine mit nicht nur dem polnischen Präsidenten an Bord, sondern dieses Mal auch mit seiner Frau, mit dem ehemaligen Präsidenten, dem Chef des polnischen Generalstabs, einer Reihe von Regierungsmitgliedern und 18 Parlamentariern in Richtung Smolensk hin zu einem russischen Militärflughafen. Inzwischen war der seinerzeitige erste Offizier selbst zum Flugkapitän dieser Maschine geworden. Es herrschte dicker Nebel. Und der russische Tower warnte vor dem Anflug. Hinzu kam, dass das russische Bodenpersonal nicht, wie sonst üblich, auf Englisch redete, sondern auf Russisch. Niemand außer dem Kapitän selbst konnte diese Sprache im Cockpit gut genug, sodass der Flugkapitän nun 2 Funktionen übernahm, die normalerweise streng getrennt sind: die Kommunikation mit dem Boden und die Steuerung der Maschine selbst. Als im Cockpit langsam klar wurde, wie gefährlich der Anflug geworden war, überlegten sich die Piloten, zu einem Ausweichflughafen zu fliegen. Auf der späteren Tonaufzeichnung ist zu hören, wie der Navigator bemerkt, er wird durchdrehen. Womit er sehr wahrscheinlich den polnischen Präsidenten meinte. Im Cockpit der Maschine drängelten sich mittlerweile auch noch der Protokollchef des Präsidenten und der Oberbefehlshaber der polnischen Luftwaffe. Unter diesem Druck gab der Kapitän jeden Widerstand auf und begann die Landung, trotz dichten Nebels, immer wieder begleitet von sprachlichen Missverständnissen mit dem Bodenpersonal. Als dem Piloten plötzlich klar wurde, wie tief sie schon flogen und das automatische Warnsystem ihn aufforderte, die Maschine sofort hochzuziehen, war es schon zu spät. Die Maschine berührte die ersten Baumwipfel und wurde am Boden zerschmettert. Es gab keine Überlebenden. Eine tragische Geschichte. Aber eben auch eine, die deutlich belegt, wozu es im schlimmsten Fall führen kann, wenn man die Macht, die eine bestimmte Position, hier die des Flugkapitäns, tatsächlich hat, nicht in Anspruch nimmt und verteidigt, weil man einen individuell unangenehmen Ausgang fürchtet. Das ist auch, und da wird es nun sehr spannungsreich, gegenüber Vorgesetzten so. Es kommt gar nicht so selten vor, dass ich innerhalb meines Arbeitsbereichs und innerhalb meiner Verantwortung fachlich besser bin als meine Chefin oder mein Chef, die vielleicht gar keine Erfahrung in diesem besonderen Feld haben. Dann kann es irgendwann auch um expliziten Ungehorsam gegenüber einer Anordnung gehen, die ich nicht ausführen kann, weil sie nicht nur meinem Wissen widerspricht, sondern sogar erheblichen Schaden herbeiführen würde. Ein sehr heikles Thema. Bei operativen Kleinigkeiten hat das eine eher untergeordnete Bedeutung. Es nervt, aber es lässt sich aushalten. Aber wenn es um das Leben von Menschen geht, dann ändert sich das radikal. Spätestens dann. Hier entsteht auch die Spannung zwischen der institutionellen Macht eines Omerta-Systems wie einer Kirche, einem Krankenhaus, einer Bank und der Person, die aus beruflichen Gründen widerspricht, weil eine bestimmte Handlung nicht hingenommen werden kann, ohne die eigenen Rollenpflichten zu verletzen. Der Krankenpfleger, der in Wahrheit ein Serienmörder war, konnte sein Unwesen nicht nur treiben, weil seine Kolleginnen und Kollegen nicht einschritten, sondern auch, weil sein vorgesetzter Arzt ihn an eine andere Klinik weglobte, als ihm ein Verdacht gekommen war. Wo der gut beleumundete Killer dann weiter Patienten umbrachte. Warum all das? Weil keiner aus der Umgebung des Serientäters die Macht ausübte, die eigentlich zur jeweiligen beruflichen Rolle gehörte. Ganz entsprechend bei den unzähligen, furchtbaren Fällen von sexueller Gewalt innerhalb religiöser Institutionen. Jede Menge Verantwortliche, die sich im entscheidenden Moment wegducken und so tun, als hätten sie diese Funktion nicht, die sie aber in Wirklichkeit hatten. Und zu dieser Rolle hätte eben nicht nur der direkte Widerspruch gehört, sondern auch der Schutz der Schwachen. Ungehorsam um der Rolle willen. Ein Pilot, der es versäumt, seine Macht geltend zu machen und im extremen Fall auch gegen Widerstand durchzusetzen, weil er sich nicht gegenüber seinem Vorgesetzten unbeliebt machen wollte, hat in einem Fall wie diesem alle Passagiere auf dem Gewissen, die deshalb in dieses Flugzeug eingestiegen waren, weil sie den Sicherheitsversprechungen der Fluggesellschaft vertraut hätten. Wenn man für solche Situationen keine Bereitschaft zum Widerspruch trainiert, wofür denn dann? In allen Kommandostrukturen hierarchischer Organisationen ist für solche Extremfälle sogar so etwas wie formeller Ungehorsam vorgesehen. Der Kapitän eines Schiffes, der nicht mehr zurechnungsfähig ist, kann abgesetzt werden. Die Chefärztin, die zu einem katastrophalen Fehler während der OP ansetzt, muss von ihrer Nummer 2 daran gehindert werden. Dem Polizeichef, der Kriminelle unterstützt, muss sein Stellvertreter Einhalt gebieten. Als in einem Interview die Personalchefin eines deutschen Konzerns danach gefragt wurde, wann sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben mächtig gefühlt habe, erzählt sie diese kleine Geschichte. Das war in meiner Zeit als Nachtwache während des Medizinstudiums. Da lag eine Patientin nach einer Schönheitsoperation. Ihr ging es sehr schlecht, die Wunden hatten sich infiziert. Aber der zuständige Arzt war gerade auf einem Fest. Er war wütend, dass ich dauernd anrief, und stellte das Handy ab. Da habe ich irgendwann den Rettungsdienst angerufen und die Patientin selbstständig in die Uniklinik verlegt. Frage der Reporterin: Durften Sie diese Entscheidung treffen? Antwort: Nein, eigentlich nicht. Aber damals wurde mir klar, Verantwortung und Macht gehören zusammen. Ich wusste, hier gibt es eine Tote, wenn du das nicht machst. Also war mir der Widerstand des Arztes egal. Aber machen wir uns nichts vor. Trotz gut klingender Aufforderung zum Whistleblowing, trotz vermeintlich hoher moralischer Standards von Organisationen, bleibt das Risiko für die einschreitende Person objektiv hoch. Vor allem in Organisationen mit ausgeprägtem Chorgeist. Womöglich steht man danach für alle Zeiten als Nestbeschmutzerin da. Offiziell wird Widersprechen womöglich sogar gut geheißen. Inoffiziell kann es das Laufbahnende bedeuten. In der Rolle des Piloten muss man das von vornherein einpreisen. Wer das lieber nicht will, weil er oder sie everybody's darling bleiben möchte, hat in einem Cockpit nichts verloren. Wer die Macht aber ausübt, weil es Not tut, wird dafür nicht zwangsläufig Dankbarkeit erwarten dürfen. So jemand hat einfach seine Pflicht getan. Pflicht. Damit sind wir nun tatsächlich bei einem schillernden Begriff gelandet. Er riecht sofort nach altem Preußentum und ganz und gar nicht nach etwas, was irgendwie hip sein könnte. Wer nur ein bisschen Deutschunterricht mitbekommen hat oder bei Politik nicht immer gefehlt hat, dem fallen sofort die unzähligen Beispiele vom Missbrauch dieses Begriffes ein. Alle Diktatoren der Welt würgen damit kritisches Hinterfragen von Befehlen ab. Ihre Kollaborateure sollen ihre Pflicht tun und sonst nichts, wobei Pflicht als möglichst devote Willenserfüllung verstanden wird. Der Widerstand gegen eine solche Pflicht beruft sich womöglich ebenfalls auf Pflichterfüllung, die allerdings mit diesem Popanz nicht das Geringste zu tun hat. Den Attentätern des 20. Juli 1944 ging es um Pflichterfüllung gegenüber einem Ethos und gerade deshalb um Tyrannenmord. Es ist in der Tat ein schillerndes Wort. In Firmen taucht es mittlerweile allerdings so gut wie nicht mehr auf. Aber wenn es um das Ethos von Führungskräften geht, könnte es durchaus ein paar Gedanken wert sein. Denn was Pflicht ja im Innersten meint, ist die Relativierung der eigenen kleinen Bedürfnisse. Dieses Wort ist ein Hinweis darauf, dass es Werte gibt, die mehr Gewicht haben als ein bisschen Spaß und der nächste überschaubare Karriereschritt. Pflicht hat mit dem Gieren nach Beifall so gut wie nichts zu tun. Die Nachtwache, die ein Leben rettet, ohne dazu befugt zu sein, macht das aus Pflichtgefühl. Der Whistleblower, der die Korruption seines Arbeitgebers öffentlich macht, erfüllt eine Pflicht. Der Pfarrgemeinderat, der dem Pfarrer entgegentritt, der Kinder missbraucht, hat ein Pflichtbewusstsein, auch wenn der Rest der Gemeinde den Pfarrer so nett findet und lieber kein Aufsehen möchte. Pflicht folgt einem Ethos, nicht einer Laune, nicht einem kleinen Kick, nicht einer Mode. Von Spaß ist Pflicht meilenweit entfernt. Alle Erwachsenen können wissen, was Pflicht bedeutet. Vielleicht gibt es gar nicht so viele von solchen Erwachsenen in gegenwärtigen Führungsetagen.